Domradio Sternzeit.
Genau, die Sternzeit. Und zwar heute mit
Pauline Schinkels.
Und mit mir, mit Hilde Regeniter.
Sag mal, Hilde, dein Beruf ist es ja zu sprechen, oder?
Ja, das stimmt. Also jedenfalls zu einem großen Teil.
Wolltest du zum Radio, weil du gerne sprichst? Hast du also dein Hobby zum Beruf gemacht?
Also das hatte auf jeden Fall damit zu tun, aber warum fragst du denn das eigentlich?
Ja, Sprechen ist eigentlich was ganz Normales, aber es kann eben auch sehr kunstvoll und professionell sein. Ich habe mich für diese Sternzeit mit jungen Menschen getroffen, für die Sprechen, vor allem das Sprechen vor Publikum, eine richtige Leidenschaft ist. Der eine leitet einen Debattierclub, der andere ist Poetry Slammer und der dritte Rapper.
Oha, das sind drei ganz verschiedene Spielarten mit Worten zu jonglieren. Und mehr dazu gibt's eben heute in unserer Sternzeit-Reportage oder ans Wort. Wir haben was zu sagen. Gleich mehr. Domradio Sternzeit mit der Reportage am Samstag oder ans Wort. Wir haben was zu sagen, so heißt die Sendung. Und da kümmern wir uns um drei junge Männer, die Sprechen super finden. Der eine debattiert und feilt an seiner Rhetorik. Der andere macht mit beim Poetry Slam und der dritte rappt. Bevor wir die drei jetzt einen nach dem anderen kennenlernen, stellen wir aber ganz kurz noch einen Rapper vor, der in seiner Heimat Tunesien wirklich was bewegt hat.
Genau, und zwar Amada Ben Namour, der sich einfach El General nennt.
Ich wollte mich nicht mehr ducken, ich wollte endlich Klartext sprechen. So ist das Lied Der Präsident entstanden. Es war mir egal, welche Folgen das für mich hatte.
Das war er also auf Arabisch, der Rapper El General. Was, Pauline, hat er gemacht und was für Folgen hatte das?
Ja, er hat einen ziemlich politischen Rap geschrieben gegen den damaligen Diktator Ben Ali. 2010 war das, als es mit dem arabischen Frühling losging in Tunesien.
Dann sag doch nochmal, was genau das für ein Rap ist. Nee, was genau Rap ist, Entschuldigung.
Also Rap ist ja Englisch und heißt so viel wie Plauderei, Unterhaltung und bezeichnet in der Musik einen markanten, rhythmischen Sprechgesang. So wie das Stück Präsident von El General.
Ja, Pauline, wir beide verstehen zwar kein Wort, aber so hat das damals geklungen und das ist ziemlich gut angekommen bei den Leuten in Tunesien.
Genau, das kann man wohl sagen. Das Stück ist sowas wie die Hymne zur Revolution geworden. Das hat auch El General überrascht.
Ich habe nur für mich und das tunesische Volk geschrieben, über das, was mich bewegt. Und auf einmal ist dieser Erfolg gekommen. Damit hatte ich nie gerechnet.
Dass er für seinen Song sogar eine Zeit lang ins Gefängnis musste, damit allerdings musste El General wohl rechnen.
Stimmt, den Mächtigen im Land hat es nicht gefallen, was er da gemacht hat. Aber er hat eben den Leuten, und Tunesien heißt das vor allem den jungen Leuten, sozusagen aus der Seele gesungen.
Und am Ende, da hatte er Erfolg.
Genau, im Frühjahr 2011 musste der Diktator abdanken. Im Oktober 2014 fanden freie und demokratische Wahlen statt. Und anders als in den meisten anderen arabischen Ländern hat es in Tunesien wirklich einen Frühling gegeben.
Und es gibt eben diese historischen Momente, wo das mal alles übereinkommt, dass ein Rap-Song, in dem Fall von El General, an seinen Präsidenten, ey, ich will dir mal erzählen, wie es deinem Volk wirklich geht, die Leute so erreicht hat, dass sie das auch skandiert haben auf den Plätzen. Und von da aus ist von Tunesien ist dieser Rap weitergewandert nach Ägypten, wahrscheinlich auch nach Bahrain, das wissen wir alles nicht so genau. Also die Leute, die das mitgestemmt haben oder dafür doch so mit beigetragen haben oder Sprache geliefert haben, die sind also unsere Gäste. Wir hören mal rein und die haben viel zu erzählen.
Das war Thomas Wohlfahrt, der Leiter des Berliner Poesiefestivals, zu dem El General auch eingeladen war. Und El General ist wirklich ein Beispiel dafür, wie man mit Worten was bewegen kann. Oder ans Wort, wir haben was zu sagen, so heißt unsere Reportage heute in der Sternzeit. Und bevor wir da gleich so richtig einsteigen, müssen wir erst unsere Reporterin noch ein bisschen besser kennenlernen. Pauline Schinkels heißt die. Und mehr zu ihr gleich als nächstes im Sternzeit-Steckbrief. Oder ans Wort, wir haben was zu sagen. So heißt unsere Sternzeit-Reportage heute. Und wir müssen jetzt mal als erstes sagen, wer das eigentlich ist, unsere Reporterin. Das bist du, Pauline. Wie alt bist du?
Ich bin 24 Jahre alt.
Was machst du beruflich?
Ich bin Studentin hier in Köln und bin hier an der Uni und studiere Sozialwissenschaften und bin noch an der Journalistenschule.
Hast du selber auch eine besondere Beziehung, eine besondere Liebe für Worte?
Ja klar, sonst würde ich mich gar nicht dem Studium so intensiv widmen können. Ich spreche und schreibe viel in meiner Freizeit, auf jeden Fall.
Zum Beispiel ja jetzt für die Sternzeit. Ja. Da hast du ja drei junge Männer, die sich ganz intensiv mit Worten beschäftigen, getroffen, begleitet. Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Thema anzugehen?
Wir haben am Anfang ganz viele unterschiedliche Gedanken gemacht und haben dann gedacht, es wäre eigentlich mal ganz spannend, Leute vorzustellen, die auch aktiv irgendwie was machen. Und beim Thema Sprache ist es ja so, dass sie auch sehr kreativ sind. Und wir haben gedacht, okay, so kreative Leute vorzustellen, das wäre auf jeden Fall mal interessant im Radio.
Dann habt ihr euch drei junge Männer ausgeguckt und die dann kontaktiert. Und was dabei herausgekommen ist, das hören wir eben heute in der Sternzeit-Reportage. Und wir steigen gleich als nächstes ein mit dem ersten Teil.
Und jetzt Domradio Sternzeit. Die Reportage am Samstag.
So ist es und die Reportage heute, die heißt Ode ans Wort. Wir haben was zu sagen. Wir lernen nämlich drei junge Männer kennen, die eine echte Schwäche haben fürs gesprochene Wort. Unsere Reporterin Pauline hat die drei getroffen.
Genau, ich war bei einem Poetry Slammer und einem Rapper und außerdem habe ich mich mit jemandem getroffen, der sich im professionellen Streiten übt.
Professionelles Streiten, das klingt ein bisschen anstrengend, oder?
Ja, aber der Streit ist gar nicht echt, sondern nur so etwas wie Training. Philipp organisiert einmal pro Woche ein Treffen des Debattierclubs in Düsseldorf, nach dem Vorbild der Debattierclubs in Großbritannien. 2003 wurde der erste Club in Düsseldorf gegründet, den Philipp heute leitet.
Ja, hallo, mein Name ist Philipp Henn, ich bin 28 Jahre alt, bin an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kommunikations- und Medienwissenschaft und bin einer der Vorsitzenden des Debattierclubs Debate an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Der Debattierclub Debate. Wie genau, Pauline, muss ich mir das denn vorstellen, wenn die da zum Debattieren zusammenkommen?
Das hat Philipp mir natürlich auch erklärt.
Ja, wenn wir uns treffen, dann machen wir ein kurzes Brainstorming, was für ein Thema man debattieren könnte. Das sind meistens tagesaktuelle Themen, also irgendwas, was man in der Presse gelesen hat in den letzten Tagen, können aber auch so übergreifende gesellschaftliche Fragen sein oder auch mal ein Spaßthema, wie sollte Obelix noch Zaubertrank trinken dürfen. Und wenn wir das Thema dann festgelegt haben, dann wird ausgelost, wer in welchem Team ist. Und dann haben die Teams ein paar Minuten Zeit, sich vorzubereiten. Und dann wird debattiert. Nach der Regel, dass immer ein Redner der Regierung auf einen der Opposition folgt und jeder Redner 7 Minuten Zeit hat, um seine oder ihre Argumente rüberzubringen.
Okay, das klingt schon mal interessant. Aber wer debattiert damit? Sind das nur Studenten?
Nee, das war ganz unterschiedlich. Ein Professor war dabei, zwei Schüler, ein Student und Philipp ist Doktorand. Vom Alter also sehr durchmischt, aber eine reine Männerrunde. Die Männer haben dann beschlossen, dass es an dem Abend um die Frage gehen soll, ob Luxemburg in der EU bleiben darf.
Also leider kein Spaßthema à la Zaubertrank für Obelix, ja oder nein. Wieso sollte Luxemburg nicht in der EU bleiben?
Ja, weil Unternehmen dort so niedrige Steuern zahlen und viele ausländische Firmen deshalb dort Standorte aufmachen. Zur Steuervermeidung. Eine Gruppe wird dann zur Regierung erklärt und muss sich für diese Forderung einsetzen. Die Opposition muss dagegenhalten. Beide Seiten haben 15 Minuten Zeit, um sich vorzubereiten.
Wir haben gerade abgestimmt, dass wir heute die Frage debattieren werden, ob Luxemburg aus der EU rausgeschmissen werden soll, und haben jetzt ausgelost, und ich bin heute in der Opposition gelandet. Das heißt, ich muss jetzt dagegen argumentieren, also dafür, dass Luxemburg weiter in der EU bleibt. Und jetzt bereiten wir das Ganze vor.
Und los ging's. Philipp und die anderen mussten sich erstmal so ihre Gedanken machen und die Gedanken ordnen.
Kann man in Abrede stellen, dass überhaupt ein Schaden entsteht, dadurch? Also ja, da gehen Steuern verloren, aber da ist ein EU, also ist uns lieber, das geht an ein EU-Land, an ein Mit-EU-Land verloren, als an die Cayman Islands.
Also wir können auch einen proaktiven Ansatz machen. Wenn Luxemburg rausfliegt, dann können die ihr Steuersystem noch besser machen, dann können die noch eine bessere Steueroase machen. Ja. Jetzt aber, wenn die in der EU bleiben, dann haben wir einen Hebel. Also wenn die in der EU bleiben, haben wir einen Hebel, um anzusetzen, ihr müsst euer Steuersystem anpassen. Also sprich, dass wir jetzt ein EU-weites Steuersystem haben oder so. Also wenn wir sie rauswerfen, dann werden sie halt, was weiß ich, irgendwie Cayman-Inseln noch in Europa noch oder mehr.
Da fliegen die Argumente hin und her. Das hört sich ganz schön professionell an. Und ich würde mal sagen, oha, die haben ganz schön gutes Allgemeinwissen. Ist es die Voraussetzung?
Also gutes Allgemeinwissen hilft auf jeden Fall sehr. Gerade wenn es um so schwierige Themen wie Steuern geht. Aber das war für die kein Problem und das hat mich schon ziemlich beeindruckt. Nachdem die Argumente dann gesammelt waren, haben die drei noch geklärt, wer von ihnen wann spricht. Und natürlich auch, wer welche Argumente benutzt. Die Zeit ist knapp. Jeder Redner hat ja nur 7 Minuten Zeit für sein Plädoyer.
Also diese 7 Minuten, die man hat, kommen einem am Anfang unheimlich lang vor, aber wenn man einmal daran gewöhnt ist, dann ist das unheimlich wenig Zeit, 7 Minuten zu haben. Also man ist da ganz schnell irgendwie am Ende der Zeit und hat noch 10 Argumente auf dem Zettel stehen. Das ist das Schwierigste, sich kurz zu fassen, auf den Punkt zu bringen, was man sagen will. Was mir am meisten Spaß macht, ist aber genau das.
Also in der Kürze liegt die Würze.
Klar, allerdings reicht nur kurz und kompakt sein natürlich nicht. Die Argumente müssen auch richtig sitzen.
Ein gutes Argument sollte konkret sein. Also es sollte keine Plattitüde sein, die irgendwie auf jede Situation anzuwenden ist. Also denk doch mal einer an die Kinder oder sowas. Das ist kein gutes Argument, weil das kann man immer sagen. Oder wir müssen sparen, ist auch kein gutes Argument, weil das kann man immer sagen. Ein gutes Argument muss vor allen Dingen beim Hörer oder Zuhörer, Zuschauer hängen bleiben. Also es muss irgendein Bild sein, was verfängt, was im Kopf bleibt. Man kann noch so gute Argumente haben, die man noch so gut vorträgt. Wenn das irgendwie nicht verhaftet, wenn da nichts ist, was irgendwie Klick macht beim Hörer, dann bringt das alles nichts. Also man muss schon ein bisschen versuchen, in Bildern und in konkreten Situationen zu denken. So abstrakte Sachen sind, die bleiben nicht hängen. Das ist nicht gut.
Konkret sein, weil Abstraktes nicht hängen bleibt. Ich finde, das klingt logisch. Das leuchtet mir jetzt ein.
Ja, das können wir uns ja schon mal für die nächste Diskussion merken.
Mit unseren Freunden, wenn es heiß hergeht. Und wie die Profis im Debattierclub das hingekriegt haben, darum geht's gleich weiter.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Heute zum Thema Oder ans Wort. Wir haben was zu sagen. Unsere erste Station, der Debattierclub Düsseldorf. Da waren wir gerade schon bei den Vorbereitungen mit dabei.
Genau, die Debattierer haben sich auf das Thema geeinigt. Soll Luxemburg in der EU bleiben? Ja oder nein? Sie haben die Rollen verteilt, also wer pro und wer kontra argumentieren soll. Und dann ging die Debatte mit einem Hammerschlag los.
Ja, herzlich willkommen. Wir sind heute zu einer Debatte hier versammelt, zu der Frage, ob Luxemburg aus der EU ausgeschlossen werden sollte. Hierzu liegt ein Antrag der Regierung vor, die genau dieses fordert. Und deshalb erteile ich dem Eröffnungsredner der Regierung zur Begründung dieses Antrags jetzt zunächst mal das Wort.
Der erste Punkt ist die Geschäftsmodell von Luxemburg. In Luxemburg, wenn Sie schon mal da waren, müsste Ihnen auffallen, dass die vielen Unternehmen, die eben zu diesem Land zugeordnet werden, eben eher aus Briefkästen bestehen. Das ist aber nichts Besonderes für dieses luxemburgische Geschäftsmodell, sondern etwas ganz Typisches. Das sind Scheinunternehmen, Schattenunternehmen, wie man sie auch nennen mag, die Briefkästen halt nach Luxemburg stellen, um Post zu bekommen, aber nicht wirklich da in Luxemburg zu agieren. Es geht vielmehr darum, dass man die Steuern dort günstig absetzen kann.
Soweit also der Redner für den Rauswurf Luxemburgs. Aber danach war ja direkt die Gegenseite dran. Die haben Luxemburg verteidigt und argumentiert, dass Steuervermeidung ja noch lange keine Steuerhinterziehung ist. Das war auch Philipps Position. Und das hat er mit seinen kritischen Zwischenfragen an seine Debattengegner immer wieder eingebracht.
Glauben Sie denn nicht, dass, wenn wir Luxemburg rausschmeißen, ein anderes Land diese Position übernehmen wird und einfach seine Steuersätze senken wird? Weil, wie Sie gesagt haben, das Ganze ist doch ein sinnvoller Gelderwerb.
Nun, diese Gefahr sehe ich natürlich auch. Alleine nichts wird uns daran hindern, auch solche Länder dann ebenfalls rauszuwerfen.
Bis nur noch Deutschland und Frankreich übrig sind.
Nein, nein, das ist
Es ist so, dass es nur ein einziges Land gibt im Moment, dass dieses kriminelle Geschäftsgebaren an den Tag legt.
Irland, Malta.
Es ist ein großer Unterschied, ob man 20 oder 2% Steuern
zahlt. Ab wie viel Prozent beginnt denn bei Ihnen Steuervermeidung bzw. Steuerhinterziehung? Machen Sie das irgendwie an einem Prozentsatz fest? Also sprich, irgendwie 10% wäre okay. Das ist dann keine Steuervermeidung, wenn das irgendwie jetzt, sagen wir mal, in Holland anfällt. Aber die 2% in Luxemburg, das ist jetzt Steuerhinterziehung, das ist Steuervermeidung. Dieses Land werfen wir raus, weil es 8% weniger Steuern erhebt.
Oh, Pauline, da ging es jetzt aber ganz schön heiß her, oder?
Ja, die waren alle mit Leidenschaft dabei.
Gehen die Debattierer denn manchmal, wenn die sich so die Köpfe hitzig reden, dann im Streit auseinander?
Ah, das wollte ich auch wissen und habe Philipp direkt mal gefragt.
Nein, also das, man ist vielleicht mal gekränkt, wenn man irgendwie gesagt kriegt, dass das nicht gut war oder wenn man einen schlechten Tag hatte. Aber dadurch, dass hier eben Positionen ausgelost werden und eigentlich jedem klar ist, dass das so ein bisschen Rollenspiel ist und dass das hier keine echte parlamentarische Situation ist, sondern eben ja, mehr oder weniger ein Spiel. Nein, also das ist noch nie vorgekommen, dass jemand gekränkt war oder dass hier wirklich Streit ausgebrochen ist.
Na, dann ist es ja gut. Aber wer hat sich dann am Ende durchgesetzt? Soll Luxemburg raus?
Also nach der Debatte haben die Debattierenden einmal mit ihrer tatsächlichen Meinung zum Thema abgestimmt. Und da war dann doch fast niemand dafür, Luxemburg rauszuwerfen. Hätte die Debatte auf einem Turnier stattgefunden, hätte allerdings eine Jury noch einen Sieger der Debatte benannt.
Auf einem Turnier?
Ja, es gibt Debattierturniere, sogar eine nationale Debattierliga. Der Düsseldorfer Club hat aber eine ganze Weile nicht mehr teilgenommen und trifft sich nur so zum Spaß. Trotzdem wollen auch alle besser werden und deshalb gab es am Ende eine kleine Feedbackrunde.
Bei dir hat mir die Struktur gut gefallen. Euer Antrag war relativ klar, fand ich, relativ klar formuliert. Von eurer Argumentation war ich jetzt auch abseits der Rolle insgesamt nicht so ganz überzeugt, aber ihr habt da heute, glaube ich, auch den schwierigeren Part gezogen. Was ich als Verbesserungsvorschlag hätte, du hast mir etwas sehr schnell gesprochen. Also das war etwas schwierig zu folgen. Ruhig mal eine Pause zwischendurch machen. Das hätte das Verstehen ein bisschen verbessert, meiner Meinung nach. Aber ansonsten war das schon ganz fein. Bei dir habe ich mir nur, das war sehr souverän und alles, das Einzige, du hast irgendwie so zwei Catchphrases oder so, also und mehr oder weniger, das war okay. Ungefähr in jedem gefühlten zweiten Satz, also vielleicht mehr oder weniger drauf achten.
Ja. Soweit also das Feedback im Debattierclub Düsseldorf. Pauline, was war denn dein persönliches Feedback zu diesem Termin?
Also als erstes hat mich natürlich das Allgemeinwissen total verblüfft. Also wenn ich 7 Minuten aus dem FF über Steuerpolitik auch von Luxemburg hätte sprechen müssen, wäre ich ganz schön ins Schwitzen gekommen. Aber gerade das kann natürlich auch ein Grund dafür sein, weshalb Leute in ihrer Freizeit zu Debattierclubs gehen. Dass sie sich da über tagesaktuelle Themen austauschen können. Und klar, da sind auch viele, die sich gerne rhetorisch verbessern möchten, um später vielleicht mal gute Vorträge vor Arbeitskollegen und Kunden halten zu können. Aber keine Angst, perfekt sprechen muss fürs Debattieren auch keiner. Verhaspeln, mal ins Stocken kommen oder versprechen ist auch da ganz normal.
Mit Sprache streiten, unsere Reporterin Pauline, die war mit dabei. Und was man sonst noch mit dem gesprochenen Wort so alles anstellen kann, das sagen wir gleich im nächsten Reportageteil.
Genau, und bevor es weitergeht, wünscht Philipp sich noch ein ganz besonderes Stück von seiner Lieblingsband. Das ist die britische Band Pink Floyd. Und passend zu unserem Thema, wir haben was zu sagen, kommt hier das Stück Keep Talking.
Domradio Sternzeit. Die Reportage am Samstag.
Genau, und da dreht sich heute alles rund ums Wort, ums gesprochene Wort. Unsere Reporterin Pauline, die hat Leute besucht, die Sprechen zu ihrem Hobby gemacht haben. Gerade waren wir schon bei Philipp, der in seiner Freizeit in Düsseldorf in einem Debattierclub streitet. Wo, Pauline, bist du als nächstes hingefahren?
Zu dem hier.
Ich bin Maximilian Humpert, 24 Jahre, wohne hier in Köln und bin Poetry Slammer. Das heißt, ich fahre herum, trete auf Bühnen auf und lese da meine Texte, die ich selbst geschrieben habe, vor. Und nebenbei studiere ich noch in Bonn Medienwissenschaft im Master.
Viele Menschen haben das letzte Mal in der Schule vor Publikum gesprochen, als sie Gedichte aufsagen mussten. Maximilian macht das als Poetry Slammer freiwillig.
Poetry Slam ist ja so eine Art Wettdichten vor Publikum, oder?
Ja, aber natürlich ist das auch nicht so einfach.
Es gibt beim Poetry Slam so ein paar Regeln. Man darf zum Beispiel keine Fremdtexte vorlesen. Es muss selbst geschrieben sein. Man darf sich nicht verkleiden. Also man muss so aussehen, wie man sonst auch aussieht. Das heißt, wenn man immer einen Frack trägt, dann wäre es auch okay, wenn man einen Frack trägt. Solange es nicht in dem Text unbedingt darum geht, dass man einen Frack trägt. Und man hat ein Zeitlimit. Das ist bei manchen Slams 5 Minuten, bei manchen 6. Manche achten auch nicht so richtig drauf. Und man darf nicht singen, außer so zitatweise, wenn man das kenntlich macht.
Okay, jetzt wissen wir Bescheid, wie es läuft. Wie ist Maximilian drauf gekommen?
Oh, das ist wirklich schon eine ganze Weile her.
Also als ich 18 war, hat mir meine damalige Freundin bei YouTube Poetry Slam gezeigt und ich fand das großartig. Ich hatte vorher schon auf Bühnen gestanden und in Bands und dachte mir, das ist ja abgefahren, dass man dann einfach auf eine Bühne kann. Also habe ich mich direkt bei einem angemeldet in der Nachbarstadt. Das war in Solingen. Und dann 2 Tage vorher ist mir auch aufgefallen, dass ich Texte brauche. Dann habe ich noch 3 Texte geschrieben und es lief dann so gut, dass ich angefixt war, das weiterzumachen. Und das ist jetzt schon ganz schön lange her, 5 Jahre.
Das heißt, das Gefühl, auf der Bühne zu stehen, kanntest du aber schon durch die Musik, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass du in Band gespielt hast.
Genau.
Was hast du da gemacht?
Da habe ich Schlagzeug gespielt. Ist ja vielleicht auch ganz hilfreich, so das Rhythmusgefühl.
Und hast du da schon damals das Texten übernommen, vielleicht auch für die Band? Oder?
Ja, genau. Ich habe meistens die Texte geschrieben, weil die anderen keine Lust hatten. Und die waren aber ganz furchtbar, die Texte. Also das war auch noch am Anfang beim Poetry Slam so, dass es recht lange gedauert hat, bis ich Texte geschrieben habe, wo ich heute noch sagen kann, okay, die sind cool, die kann man auch heute noch lesen. Das hat aber so ein Jahr gedauert. Und die Phase war aber sicherlich sehr wichtig für mich, dass ich da nicht von Anfang an so super war, weil ich dann auch im Nachhinein gerade diese Entwicklung sehen kann.
Okay, aber sag mal, Pauline, von Gedichten hat er ja jetzt gar nicht gesprochen.
Ja, es gibt zwar Zwellemer, die Lyrik vortragen, aber Maximilian schreibt mehr so Texte über Themen, die ihm im Leben begegnen. Das sind dann häufig traurige, fröhliche, nachdenkliche oder lustige Geschichten.
Also die Themen, über die ich schreibe, nehme ich eigentlich direkt aus meinem Leben. Also ich mag zum Beispiel es nicht so gerne, wenn ich jetzt zu einem bestimmten Thema einen Text schreiben muss. Es gibt manchmal so Themen-Poetry Slams beispielsweise. Und da mache ich nicht so gerne mit, weil ich eigentlich dann doch nur über die Sachen schreiben will, wo ich selber hinterstehe und wo ich das Gefühl habe, da kann ich jetzt was zu sagen. Und bei vielen Themen-Slams habe ich halt nicht das Gefühl, dass ich zu dem Thema jetzt unbedingt was schreiben müsste. Beziehungsweise, dass man jetzt gerade zu diesem Thema einen Text von mir braucht.
Das heißt, er macht eigentlich einfach nur das, was ihm gefällt, was ihn bewegt und eher nicht so Auftragsarbeiten. Pauline, das klingt jetzt so, als ob Maximilian gar nicht so richtig das Ziel hat, aus seinem Hobby einen Job zu machen, also irgendwann mal mit dem Slam viel Geld zu verdienen, oder?
Ja, naja, er verdient tatsächlich schon ein bisschen was, aber das ist eher ein Taschengeld. Andere, wie zum Beispiel Julia Engelmann, die mit Poetry Slam angefangen haben, sind ja heute auch im Fernsehen zu sehen und verkaufen Bücher. Für Maximilian bleibt es aber ein Hobby. Für Slam möchte er sein Studium nämlich nicht so sehr vernachlässigen. Er macht es hauptsächlich, weil er gerne auf die Bühne geht, auch wenn er dabei immer sehr, sehr aufgeregt ist.
Ich renne dann die ganze Zeit hinter der Bühne rum und alle sind so ein bisschen verwirrt, was mit mir los ist. Gerade so die, die das eben nicht so kennen, aufgeregt zu sein. Und ja, dann renne ich im Kreis rum, gehe nochmal im Kopf meinen Auftritt durch, trinke vorher was und sobald ich dann auf der Bühne bin, ist es weg. So. Komplett. Dann bin ich ganz nah bei mir und kann dann einfach, das ist dann den ganzen Auftritt in der Regel über, so. Außer ich verlese mich mal oder so, dann kommt es so ganz kurz wieder und dann ist es wieder weg. Aber mit der Aufregung ist echt, ist schon, also ich würde nicht sagen, dass es ein Problem ist. Es ist ja auch immer schön, wenn man immer wieder aufgeregt ist und ich glaube, wenn ich das nicht mehr wäre, dann wäre es auch nicht mehr so spannend. Dann würde ich es nicht mehr so genießen, aufzutreten.
Wo kann man Maximilian denn mal zuhören?
Also zum Beispiel regelmäßig bei der Kölner Poetry Slam Reihe Reim in Flammen im Clubbahnhof Ehrenfeld. Ansonsten findet man seine neuen Clips natürlich auch auf YouTube. Maximilian lädt da sogenannte Poetry Clips hoch. Das heißt, er dreht Videos, seine Texte laufen dazu im Off mit. Ganz zum Schluss zieht er noch einen Elektrobeat runter, den er selbst mixt. Das Stück, in das wir jetzt kurz mal reinhören, ist der Poetry Clip Stillstand und erzählt die Geschichte einer Beziehung nach, die zu Ende geht. Im Video dazu sehen wir ein junges Pärchen, die sich zunehmend auseinanderleben, aber auch nicht so richtig loslassen können. Maximilian, den ihr jetzt hören werdet, spricht dabei die Rolle des Jungen, die Poetry-Slammerin Svenja Gräfen, die des Mädchens.
Wer zuerst von Liebe spricht, hat verloren.
Einfach mal nicht reden, einfach mal nichts entscheiden, einfach mal keine Logik, einfach mal einfach sein.
Lass uns keine Gedanken verschwenden, lass uns nichts gegen uns selber verwenden, einfach mal nicht nachdenken, einfach mal richtig ablenken. Also verschließe ich deinen Mund mit meinem.
Also verschließt du meinen Mund mit deinem.
Aha, so klingt das also, wenn Maximilian im Duett slammt. Du, Pauline, unsere Reporterin, du hast heute junge Leute besucht, die sich für ihr Leben gern mit dem gesprochenen Wort beschäftigen. Maximilian war ein Beispiel, der Poetry Slammer. Vorher waren wir ja schon im Debattierclub in Düsseldorf und für den nächsten Reportageteil, da warst du ja allein unter Rappern.
Genau, aber vorher habe ich Maximilian, den Slammer, nach seinem Musikwunsch gefragt. Und er wollte tatsächlich, passend zum nächsten Teil unserer Reportage, ein Stück von einem Hip-Hopper aus Stuttgart.
Und wenn ich mir schon was wünschen kann, dann würde ich mir gerne von Mackes Whiskyglas wünschen, weil ich es sehr spannend finde in dem Song, wie er eben auf einen Beat rappt, der sehr, sehr unstrukturiert wirkt, aber es trotzdem total passt.
Mein Wort ist Kraftsparmaßnahme.
Radio Sternzeit.
Und zwar heute mit
Pauline Schinkels
und Hilde Regnieter. Und das Wort, das wir gerade gehört haben, das hast du dir mitbringen lassen.
Ja, von unserem zweiten Worthelden heute, vom Poetry Slammer Maximilian.
Und er hat ja wirklich das ganz wortwörtlich genommen und genau ein Wort gesagt, nämlich Kraftsparmaßnahme. Passt das zu ihm?
Ja, also ich finde irgendwie schon, also so eine kuriose Wortschöpfung passt doch eigentlich ganz gut zu so einem Sprachkünstler wie Maximilian.
Er ist ja Poetry Slammer. Ihn lassen wir jetzt mal einen Moment zurück, nachher kommt er nochmal wieder. Wir gehen jetzt gleich zu einem Rapper namens Fedel Castro. Gleich mehr.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Und die heißt ja heute Ode ans Wort. Wir haben was zu sagen. Unsere Sternzeit-Reporterin Pauline, die war im Debattierclub. Die hat einen Poetry Slammer getroffen. Und was kommt jetzt, Pauline? Wen hast du noch besucht?
Jemanden, der Sprechgesang macht, also Rap. Und zwar habe ich den Rapper Fedel Castro getroffen. Fedel Castro heißt im wahren Leben Christopher Lang. Er ist 24, studiert in Bonn, Geografie und Englisch, lebt aber in Köln und macht deutschen Hip-Hop.
Fedel? Und wieso nennt sich der Christopher Fedel Castro?
Ja, das ist eine Mischung aus dem kubanischen Revolutionär Fidel Castro und von Fedel für das Wohnviertel. Christopher ist nämlich ein großer Fan der Domstadt. Über die kölsche Lebensart singt er auch auf seinem Album Bütchentape.
Du kommst mit iPhone, komm mit Kölsch, Kippe, Lederjacke. Du bist in die Pop, ich höre Kölsch, Kippe, Lederjacke. Du gehst zu Starbucks, ich geh zu Kölsch, Kippe, Lederjacke. Du trägst Herrenhandtasche, ich trage Kölsch, Kippe, Lederjacke. Du gehst ins Diamond, ich geh in Kölsch, Kippe, Lederjacke. Du trägst Burberry, ich trage Kölsch, Kippe, Lederjacke. Du hast Miley Cyrus, ich höre Kölsch, Kippe, Lederjacke.
Das war Fedel mit seinem bisher erfolgreichsten Song, Kölsch, Kippe, Lederjacke. Ich habe Fedel zu einem Auftritt begleitet und davor konnte ich noch ganz kurz mit ihm darüber sprechen, wie er überhaupt zur Musik gekommen ist.
Also ich komme aus einem nicht sehr intakten Elternhaus. Ich habe sehr viele Geschwister, 5 Stück, und bin von denen sehr stark geprägt worden. Die meisten sind älter, die haben mich mit Musik zusammengebracht. Ich weiß nicht, war so problemkindmäßig damals und weiß nicht, ich habe die Schule gemacht, hatte Ärger mit diversen Leuten. habe mich manchmal unwohl gefühlt. Im Endeffekt aber halt alles halb so wild. Also ich habe jetzt nicht die schlimmste Kindheit gehabt oder so. Also ich hatte eine sehr schöne Kindheit, aber es gab halt immer irgendwelche Probleme und Sorgen und sonst was und irgendwie Ziellosigkeit und Suche, was man machen will und so. Dann bin ich zur Musik gekommen, mit 14 wie gesagt, und das hat halt sehr viel gelöst, so im Endeffekt.
Und ich weiß noch genau, wie das alles begann. Das hier ist meine Geschichte, also hör sie dir an. Ich führe das Leben eines Rappers. Und ihr müsst alle leise sein, denn keiner von euch führt das Leben eines Rappers. Und ich weiß noch genau, wie das alles
begann. Das Leben eines Rappers klingt so, als wäre das weit mehr für ihn als nur ein Hobby. Ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Fedel war 14 Jahre, als er über seine Schwester und deren Freunde den Hip-Hop kennengelernt hat.
Also ich habe angefangen mit Freestylen, bevor ich Texte geschrieben habe, also immer nur so sporadisch Texte geschrieben und hatte halt das Ziel, so lange Freestyle zu üben, bis ich das kann halt. Und das hat ein bisschen gedauert. Am Anfang, keine Ahnung, war es halt recht lächerlich so. Hatte ich halt nicht gereimt und sonst was. Und weiß nicht, das habe ich immer weiter gemacht, bis ich es irgendwann konnte und parallel dazu halt immer auch ein paar Texte geschrieben. Ich komme aus einem relativ kleinen Ort im Bergischen und da gab es auf jeden Fall keine richtige Szene, würde ich sagen. Ich hatte halt ein paar Freunde, die kannte ich über meine ältere Schwester und die haben mir Musik gezeigt, so, und meine Schwester halt auch, und da hat man sich gegenseitig ausgetauscht, so die Grundbasics irgendwie habe ich von denen gelernt, meine Lehrer quasi. Das hat aber da irgendwie nicht so wirklich Anklang gefunden, weil das halt auch sehr provinziell ist, wie gesagt, so kulturelle Wüste, würde ich fast schon sagen. Und
was? Und deine Schwester hat dir dann quasi das beigebracht, auch dieses Freestyle? Und also
nein, nein, meine Schwester hat mir nur die ersten Sachen gezeigt. So.
Was war das damals?
Ah, das erste, was ich gehört habe, war Blumentopf tatsächlich mit 14. Dann, keine Ahnung, voll viele Sachen, Main Concept und so. Und dann bin ich halt relativ schnell zu Agro Berlin gekommen so, und das erste Sido-Album hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Also erstmal halt so diese funny Sache. Die Juice habe ich viel gelesen auf jeden Fall. Und die haben mir auf jeden Fall auch sehr viele Sachen nahegelegt. So. Also über die habe ich viele Sachen kennengelernt, die ich bis heute sehr schätze.
Was ist denn die Juice?
Das ist ein Magazin für Hip-Hop-Musik. Und Blumentopf, Akko Berlin und Sido, die, wie er gesagt hat, ihn stark geprägt haben, sind andere Rapper. Dass man die Szene kennt, ist ein wichtiges Element beim Hip-Hop. Oft werden Texte über Freunde oder Konkurrenten geschrieben. Aber darüber habe ich mit Christopher später noch gesprochen.
Wie ging es denn überhaupt weiter für ihn?
Ja, Fedel ist nach Köln gezogen und hat hier unglaublich viele Leute getroffen, die ihn beim Musikmachen unterstützen. Und er ist bei der Plattenfirma Melting Pot unter Vertrag. Sein aktuelles Album, das Bütchentape, ist mittlerweile auch auf Kassette und Schallplatte erschienen. Heute hat er bis zu 40 Auftritte im Jahr.
Ja, und zu einem dieser Auftritte bist du auch gefahren.
Ja, genau. Ich habe ihn kurz vor seinem Auftritt in Leverkusen Opladen getroffen. Da hat Fedel in einem Jugendzentrum gerappt.
Hey Fedel.
Hallo, na?
Habt ihr gut hergefunden?
Ja, vielen Dank. Es war ein bisschen voll auf der Autobahn, aber jetzt sind wir hier und sehr guter Dinge. Danke, danke.
Habt ihr kurz Zeit?
Ich würde unglaublich gerne, aber wir sind leider immer so übelst busy. Wir müssen mal eben Soundcheck machen, da könnt ihr sehr gerne mitkommen, aber dann auf jeden Fall.
Was macht die Texte denn beim Rappen eigentlich aus?
Da gibt es, also jetzt, wenn man zum Beispiel guckt, was beim Poetry Slam ist, da gibt es schon einige Parallelen. Also gerade der Rapper wie Fedel sprechen ihre Songs zum Beispiel über Dinge, die ihnen selbst passiert sind, die mit ihnen zu tun haben.
Also mir persönlich gibt es eigentlich immer was, wenn ich mich mit Sachen identifizieren kann und wenn ich merke, so der Typ thematisiert gerade halt irgendwas, was ihn beschäftigt so, und irgendwelche, keine Ahnung, komischen Konzepte, wo man irgendwie raushören kann, dass die halt gewollt konstruiert sind, um halt eine Hörerschaft zu kriegen oder so, das kann ich nicht so feiern. Wenn Leute irgendwas erzählen, was andere Leute, was anderen Leuten helfen kann und eine Botschaft denen geben und die bereichern irgendwie in ihrem Leben durch deine eigenen kreativen Ergüsse, so, das feiere ich auf jeden Fall.
This
übernahm dieses Spiel. Ich schrieb den ersten Text, einen Tag später hatte ich einen Deal. Ich machte MySpace-Account und dachte, wie werde ich ein Star? Ein Diss-Track gegen Flairs Mutter und ich war in den Charts. Ich trennte mich von Savage und schrieb die Abrechnung. Und plötzlich hatte ich eine Mille auf der Gehaltsabrechnung. Ich hab dann auch direkt erstmal ein Label gegründet.
Was denn sonst?
Und wie war der Auftritt jetzt?
Also der Auftritt hat uns auf jeden Fall super gefallen. Es ging ganz schön lange. Wir waren, glaube ich, über eine Stunde da. Und Fädel hat sich auf jeden Fall von seinen Fans da richtig feiern lassen.
Guten Abend, Digga, Kuss in der Platte.
Einfach so, einfach gut.
Ja, also ich fand das Konzert sehr gut auf jeden Fall. Ja, hat auch zwischendurch ein paar gute Freestyles gebracht und auch die guten Lieder auf jeden Fall, die aktuellen, die ich auch sehr gut finde.
Das waren jetzt also ein paar Stimmen zum Konzert, Pauline, aber eine Sache müssen wir noch sagen, das ist nämlich ganz wichtig, ist, dass Rapper ja oft gegeneinander antreten. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, nicht so ganz, aber sie machen Texte, in denen sie sich manchmal mit anderen Rappern vergleichen und aufzählen, warum sie besser sind. Das hört sich dann so an.
Ich übernahm dieses Spiel, ich schrieb den ersten Text, einen Tag später hatte ich einen Deal. Ich machte MySpace-Account und dachte, wie werde ich ein Star? Ein Diss-Track gegen Flairs Mutter und ich war in den Charts. Ich trennte mich von Savage und schrieb die Abrechnung. Und plötzlich hatte ich eine Mille auf der Gehaltsabrechnung. Ich hab dann auch direkt erstmal ein Label gegründet.
Was denn sonst?
Battle ist auf jeden Fall immer ein Part von Hip-Hop, so. Ich fühle mich auf jeden Fall als Hip-Hopper, so. Und Battle gehört auf jeden Fall dazu, das ist halt der Wettbewerb, weil man macht das so, man macht im Endeffekt sein Handwerk, egal ob man Rapper ist oder Beatmacher oder DJ oder Sprüher oder Breakdancer, man macht seine Sache und will gut darin sein, man will auch besser sein als alle anderen irgendwie. Das ist halt irgendwie der Grundgedanke und das, keine Ahnung, das kriege ich auch nicht raus, so. Jeder Hip-Hopper wird mich da verstehen, so. Man macht das, man will es gut machen und wenn man es gut macht, dann will man das halt auch allen anderen zeigen, so. Und wenn man denkt, irgendwer macht das nicht so gut wie einer selbst, so, dann sagt man das auch so. Und deswegen ist das klar, das gehört auf jeden Fall dazu.
Also Competition gehört auf jeden Fall dazu, Konkurrenz, aber nicht nur. Für Fädel gehört auf jeden Fall auch kritische Worte dazu. Wir haben das schon gehört, seine Texte sind sehr kritisch, manchmal auch ironisch. Wie ist er da hingekommen?
Ja, also das sind irgendwie meistens Geschichten, die etwas mit seinem eigenen Leben zu tun haben. Sein letztes Album hat Fädel zum Beispiel geschrieben, währenddessen er bei einem Supermarkt-Discounter gejobbt hat.
Also auch gerade Sprache so bei dir ein bisschen so, um Missstände anzuprangern, oder welche Funktion hat das so bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, das klingt ein bisschen komisch, aber wenn man halt mit offenen Augen mehr oder weniger durch die Welt geht und sieht, was so passiert, so, und Sachen einen vielleicht irgendwie zu Herzen gehen, so, dann weiß nicht, dann befasst man sich damit, denkt drüber nach. Und also ich hatte auf jeden Fall immer den Anspruch, irgendwie eine Aussage zu haben und nicht irgendwie nur lustige Sprüche zu erzählen. Keine Ahnung, mir ging es da halt auch nicht besonders gut, weil ich halt relativ perspektivlos war und wenig Kohle hatte und so, und war dann halt ein bisschen gefrustet und hab dann damit dem Luft gemacht, so. Deswegen ist da viel irgendwie aus der Ich-Perspektive, aber halt auch allgemeine Sachen thematisiert, weiß nicht, die ich nicht cool fand, halt so eine bestimmte Grundstimmung ist da auf jeden Fall drin, die auf jeden Fall eher kritisch ist, so.
Die Welt wird besser, wenn ich rap, wenn ich rap. Ich vergesse all die Wichser, wenn ich rap, wenn ich rap. Und ich mach das, was ich machen muss, wenn ich meine Parts rap. Und ich mach, wenn die Welt mich am Arsch schlägt. Und ich mach sie durchhauen.
Das also eine kleine Kostprobe von Fädels eigenen Stücken.
Ja, zum Thema Kostprobe. Fädel hat uns auch etwas über seinen eigenen Musikgeschmack erzählt. Privat hört er nämlich nicht nur Hip-Hop. Sein Musikwunsch heute kommt beispielsweise von der US-amerikanischen Grunge-Band Soundgarden. Er wünscht sich ihren bisher größten Hit von 1994. Hier ist für euch Black Hole Sun.
oder ans Wort. Wir haben was zu sagen. Bei uns dreht sich heute alles rund um die gesprochene Sprache, um was man mit ihr so anstellen kann. Dazu hast du, Pauline, drei junge Männer besucht, die Sprechen zu ihrem Hobby gemacht haben. Philipp, der in seiner Freizeit in Düsseldorf in einem Debattierclub streitet. Maximilian, der auf Poetry Slams auftritt. Und Christopher, der Hip-Hop-Musik macht.
Ja, genau. Und das waren eigentlich schon mal ziemlich unterschiedliche Typen, aber in einigen Punkten waren sie sich dann doch ziemlich einig. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, wie wichtig es ist, persönliche Erfahrungen in Texte einfließen zu lassen. Maximilian und Christopher beschreiben deshalb oft Situationen aus ihrem Leben und Philipp argumentiert gerne mit Beispielen. Und klar, alle nutzen Sprache auch mal, um Emotionen auszudrücken, beispielsweise um ein bisschen zu provozieren. Während Fedel dann auf eine etwas derbe Art mit Kollegen sich bettelt, fühlt Philipp seinen Mitstreitern mit provokanten Zwischenfragen wie »Glauben Sie das denn wirklich?« oder »Das halte ich für eine völlige Missinterpretation« im Debattierclub auf den Zahn. Gerade auch wegen dieser manchmal etwas gröberen Sprache hat es mich echt überrascht, dass die drei im Gespräch eher schüchtern waren.
Und von Maximilian, dem Poetry Slammer, hast du uns noch was mitgebracht zum Schluss, ne?
Ja, genau. Maximilian war so nett, exklusiv für das Domradio einen seiner Texte vorzutragen. Eigentlich geht es um das Ende einer Beziehung, was ja eher ein schwieriges, oft trauriges Thema ist. Aber sein Text ist lustig geworden.
Und den hören wir uns jetzt an.
Man könnte sagen, man könnte kaum schlechter auseinandergehen, als wir es taten. Unsere Beziehung nahm Schaden wie ein sehr, sehr schneller Wagen, in dem wir saßen und mit 200 Sachen gegen die Leitplanke rasten. Also bildlich gesehen. Mit einem Schlag war es vorbei, oder wie der Franzose sagt, et boum, c'est le choc. Und ich vermisse dich. Es zerfrisst mich von innen und schafft eine große, dicke Leere. Ich vermisse dich. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich mehr als sonst, sehe alle Fehler, die wir gemacht haben und für die wir blind waren. Ich habe Angst, schlafen zu gehen, weil ich dann von uns träumen werde. Und ich habe vergessen, wie man isst. Ich vermisse dich. Und ich habe glitzekleine Hinweise gestreut, damit du das merkst. Traurige Songs bei Facebook posten ist für Anfänger. Nein, ich lege ganze Soundcloud-Playlisten an, die ich mit einem Anagramm deines Namens benenne. Ich vermisse dich. Ich führe Gespräche mit Siri, sage ihr, dass ich sie liebe. Siri sagt, dass sie glaubt, dass ich das sicher zu all meinen Apple-Produkten sage. Ich vermisse dich. Nachts schaue ich Philipp Poiselle und Matthias Schweighöfer dabei zu, wie sie Klavier spielen und hoffe, dass es niemand mitbekommt. Und ich stelle mir vor, wie wir uns zufällig auf der Straße wiedersehen. Wir sagen uns schüchtern Hallo. Eine peinliche Stille entsteht und zufällig sehe ich gerade ziemlich gut und zufrieden aus. Du siehst okay aus. So wie immer. Dieses Gefälle ist sehr wichtig, um die nötige Unwiderstehlichkeit meinerseits zu erzeugen. Um diese Unwiderstehlichkeit zu unterstreichen, knie ich mich vor dich und wechsle in den Modus der Zurückgewinnung durch Flehen. Komm zurück. Alles werde ich dir bieten. Du wirst sehen, wie perfekt es sein wird. Wir kommen einfach wieder zusammen, schreiben die ganze Geschichte neu, sitzen im romantischen Rom an Tischen. Ich schreibe ein Buch über dich und es landet auf Bestseller-Roman-Tischen. Wenn du Bonnie und Clyde sein willst, dann lass uns Bonnie und Clyde sein, nur ohne Einschusslöcher in unseren Körpern. Zwei Wochen später liege ich sonntagmorgens verkatert in meinem Bett. Bei WhatsApp sehe ich, dass du um 5.24 Uhr in der Früh noch online gewesen bist. Schlampe. Ich hasse dich. Ich lege ein Profil bei einer Dating-App mit deinem Namen und deinen Bildern an und lade jeden Typ im Umkreis von 5 Kilometern einen Abend zu dir nach Hause ein. Ich hasse dich. Ich rufe deine Eltern an und erzähle ihnen von deinem ominösen Nebenjob. Das Weglassen von Details bekräftigt ihre Fantasie. Ich hasse dich. Ich baue dich bei Sims nach, schicke dich in den Pool und verkaufe die Leitern. Das hast du nun davon. Bei 5 Bier und 2 Kurzen sagt mir Marc, dass ich wieder klarkommen muss. Ich sage ihm, dass er endlich damit aufhören muss, gefälschte Klamotten aus Bangladesch nach Deutschland zu schmuggeln. Wir nicken uns zu, stoßen an und verlassen die Bahnhofsbuchhandlung. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum es mit uns nicht geklappt hat. Aber ich verstehe vieles nicht. Wie rechnet man mit Buchstaben? Wieso kann ich eine sexuell anziehende Frau nicht mehr sexuell attraktiv finden, wenn sie sechselt? Wieso ist bei Fischstäbchen zwischen der leckeren Kruste überhaupt Fisch drin? Warum gibt es keine Krustenstäbchen? Vielleicht hat es auch einfach nicht gepasst zwischen uns. Um das nun eloquent zu verdeutlichen, möchte ich das Spiel Tetris heranziehen. Bei Tetris wäre unsere Beziehung dieser Block, der wie ein L geformt ist. Man kann sich durchaus über den L-Block freuen. Man kann sich mit ihm arrangieren. Der ist praktisch und nicht der schlechteste. Er schließt kleine Lücken, aber wirklich glücklich wird man mit dem L-Block nicht. Man will den erlösenden langen Viererblock. Als Kind habe ich mir immer gedacht, warum gibt es bei Tetris nicht einfach nur die langen Viererblöcke? Das wäre doch viel geiler. Ein perfektes Spiel. Ihr merkt, wie dumm ich als Kind war. Aber ich bezweifle, dass ich heute klüger bin. Denn ich jag immer noch nur dem Perfekten hinterher. Aber das Perfekte gibt's halt nicht. Genauso wenig wie die Ex-Freundin, von der ich die ganze Zeit rede. Aber das ist auch gut so. Denn wenn ich das Perfekte kennenlernen würde, dann wäre es ganz schön scheiße, wenn es mich wieder verlässt.
Domradio Sternzeit. Nachklapp.
Und zwar der Nachklapp zu unserer Reportage Ode ans Wort. Wir haben was zu sagen. Wir hatten ja eine ganze Menge zu sagen, Pauline. Denn du hast drei junge Männer begleitet, die sich dem gesprochenen Wort widmen. Wie du auf die Idee gekommen bist, hast du uns schon erzählt, als das Thema festgestanden ist. Wie bist du da weiter vorgegangen?
Ja, genau. Also ich habe mich erstmal mit Tobias kurz geschlossen. Wir haben das Ganze nämlich zusammen gemacht und haben dann überlegt, okay, welche Protagonisten kommen denn vielleicht bei uns in Frage? Welche Typen gibt es, die ganz auf unterschiedliche Art und Weise mit Sprache jonglieren? Und dann ging es auch schon direkt los.
Ja, und heißt los, also ihr habt im Internet ein bisschen rumrecherchiert, wir brauchen jetzt einen Poetry Slammer und einen Hip-Hopper und jemanden, der debattiert, oder wie war das?
Ja, genau so war das. Also wir haben wirklich ein bisschen geguckt und dann einfach mal Leute angeschrieben und gefragt, ob die Interesse haben, und haben es total über die positive Rückmeldung gefreut.
Das heißt, die haben sofort gesagt, ja, juhu, kommt doch bitte vorbei, macht was über uns?
Ja, also wirklich, die waren da total offen und wir konnten auch sofort kommen und auch mit dem Mikro, das war alles gar kein Problem.
Aber das war ja ganz schön aufwendig, ne? Wenn man so drei Protagonisten hat, da muss man ja schon alleine drei Termine machen, da immer so ein bisschen hinterher sein. Hat das gut geklappt?
Also das war schon ziemlich aufregend. Also wir haben uns durch tierisch lange Stücke von den Protagonisten durchgehört und da viel gewerkelt und gebaut an unserem Beitrag und haben bei den ganzen Terminen sind wir auch diversen öffentlichen Verkehrsmitteln hinterhergerannt und haben mit technischen Schwierigkeiten wie, oh nein, die Batterien sind leer, was machen wir denn jetzt, gekämpft. Also da war wirklich alles dabei.
Was war das Schwierigste an allem?
Ich glaube, das Schwierigste war im Endeffekt, sich zu entscheiden. Wir hatten wirklich tolle Protagonisten dabei, die auch, wie gesagt, passend zum Thema viel zu sagen hatten. Und dann muss man natürlich auch ein bisschen abwägen, wem man was zu welchem Thema zu sagen lässt.
Mhm. Und wie ist denn das? Also wir müssen noch mal kurz den Tobias würdigen. Du hast gesagt, das Ganze war eine Co-Produktion, auch wenn du das jetzt heute vorgestellt hast. Ihr habt alles zusammen gemacht.
Ja, wirklich. Also von den einzelnen Terminanfragen über die Termine selber, wir haben uns, glaube ich, zwei Tage komplett hingesetzt und daran gewerkelt und gebaut, bis wir endlich zufrieden waren, haben wir das alles zu zweit gemacht.
Und das hat auch gut geklappt.
Ja, auf jeden Fall. Danke an der Stelle.
Danke, Tobias. Und vielleicht hören wir dich ja nochmal, vielleicht macht ihr nochmal eine Co-Produktion, dann ist der Tobias dran und stellt das Ganze hier vor.
Ja, gerne.
Jetzt würde ich aber gerne nochmal wissen, ihr habt euch jetzt ganz schön intensiv mit diesen drei Spielarten beschäftigt, ne? Was man mit dem Wort so alles machen kann, mit dem gesprochenen Wort. Hat sich dein Blick auf, Rapper, Poetry Slammer dadurch gewandelt, weil du jetzt einfach ein bisschen mehr weißt, wie die vorgehen?
Wir haben uns vorher natürlich schon ein bisschen informiert, aber es war auf jeden Fall auch überraschend, dass es so viele halt Parallelen gibt. Also zum Beispiel beim Poetry Slam hat man so einen ganz charakteristischen Staccato-Rhythmus und dieses Rhythmusgefühl ist zum Beispiel auch beim Hip-Hop total entscheidend und solche Parallelen, die hat man vorher einfach gar nicht so gesehen, und erst wenn man sich dann die Leute interviewt hat und sie intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, hat man auf jeden Fall einen anderen Blick dann darauf.
Und hast du an irgendeiner Stelle auch mal gedacht, boah, das würde ich gerne auch mal probieren, also ein bisschen Blut geleckt?
Also ich bin mir nicht so sicher, das sind auf jeden Fall alles ja drei Protagonisten, die gerne auf der Bühne stehen, die ja vor vielen Menschen Texte vor Publikum vortragen. Ich glaube, da wäre ich auf jeden Fall ganz schön nervös, aber dieses Schreiben von Texten beim Poetry Slam, dieses kreative Schreiben, ich glaube, das würde mir auch ziemlich viel Spaß machen.
Und ganz ehrlich gesagt, Pauline, du hast ja jetzt vor vielen Menschen am Mikrofon gesprochen, das hast du ja auch hingekriegt.
Ja, also wer weiß, wie es weitergeht.
Wer weiß. Jetzt sagen wir auch erstmal Danke an dich, dass du zusammen mit dem Tobias so viel Arbeit auf dich genommen hast. Und als kleines Dankeschön darfst du dir jetzt auch noch was wünschen. Was sollen wir für dich spielen?
Oh, Dankeschön. Also ich wünsche mir das Stück De La Soul mit Ring, Ring, Ring. Das ist auch eine Hip-Hop-Gruppe, die ein bisschen so Jazz, Rap und Country vereint. Und ich höre das Stück unglaublich gerne und ich finde es auch ein absolutes Gute-Laune-Stück.
Und das hören wir jetzt zusammen.
Domradio Sternzeit. Starkes Stück.
Radio Sternzeit. Christina aus Pristina. Der Weg zu Gott ist gespickt mit 1000 Fragen.
Hat Kevin heute mich gefragt, was war eigentlich Martin Luther von Beruf? Habe ich gesagt, ganz klar war er Orthopäde. Denn hat er in Wittenberg die 95 Prothesen an Tür der Schlosskirche genagelt. Ist Kevin natürlich sofort gestolpert. Doch gerade als ich ihm helfen wollte aufzustehen, kam ein Licht aus dem Himmel und eine Stimme, die hat zu mir gesagt:
Ach, Christina, Luther war kein Orthopäde. Er hat auch keine Prothesen an die Tür der Schlosskirche genagelt, sondern 95 Thesen. In diesen Thesen hat er sein Verständnis der Bibel dargelegt und eröffnet, dass Gott ein gerechter Gott ist. Gott weiß, dass wir Menschen die ganze Zeit Fehler machen und vergibt uns deshalb immer und immer wieder. Heute wissen wir das, aber vor 500 Jahren war das eine riesige Neuheit. Und diese Neuheit hat damals dann auch zur Spaltung der Kirche geführt. Seitdem gibt es nämlich nicht nur die katholisch-christliche Kirche, sondern auch die evangelisch-christliche Kirche.
Auch wenn Luther war kein Orthopäde, finde ich, Gehhilfen bräuchten im Moment manchmal beide Kirchen.
Christina aus Pristina.
Die Sternzeit im Domradio geht jetzt ihrem Ende entgegen. Die Sternzeit-Reportage von heute. Nächste Woche kommen wir wieder und dann gibt es wieder eine Reportage. Da dreht sich alles rund um den E-Sport. Dann sind Florian Müller als Reporter und Renato Schlegelmilch als Moderator hier im Studio.
Genau, und die Sendung von heute, die können Sie sich nochmal komplett nachhören im Internet oder herunterladen als Podcast. Und zwar unter domradio-sternzeit.de.
Und wir sagen jetzt vielen Dank fürs Zuhören, schon mal ein richtig schönes Wochenende. Und wir, das sind
Pauline Schinkels
und Hilde Regenieder. Tschüss.